Herzlich willkommen zur Folge Nummer 11 von The Real Pain. Ja, liebe Sandra, jetzt haben wir uns auch insbesondere in den ersten Folgen sehr viel global mit der Immobilienwirtschaft beschäftigt. Wir haben, glaube ich, sehr viele Asset-Klassen gestreift. Wir haben über das Umfeld gesprochen und wir tauchen jetzt in den aktuellen Folgen mehr in die Asset-Klassen ein, ne? Das Thema, das wir uns für heute ausgesucht haben, ist das Thema Logistik. Was fällt dir dazu spontan ein?
Ja, ich finde Logistik ein total spannendes Thema, weil ich habe immer so das Gefühl, Logistik boomt entweder total oder es interessiert keinen. Also ich weiß nicht, irgendwie so ein normales Mittelmaß gibt es da gar nicht. Also zumindest was medial und in den Gesprächen halt man so mitkriegt. Deswegen bin ich da schon sehr gespannt, was unser Deep Dive in dieser Folge uns dafür Erkenntnisse bringt.
Ja, vollkommen richtig. Es ist fast eine polarisierende Asset-Klasse, würde ich sagen. Vielleicht da noch ein Thema. Das Thema Retail und Logistik sind ja auch eng verknüpft. Ja, wir haben uns überlegt, wen könnte man dazu einladen? Ne? Und da gibt es einen sehr prominenten österreichischen Entwickler von Logistikimmobilien. Ich würde sagen, sicher ein Marktführer im Bereich Logistikimmobilien. Das ist der Andreas Lipsch und wir freuen uns sehr, dass er sich Zeit nimmt, um mit uns den von dir angesprochenen Deep Dive in Logistik zu machen. Ja, herzlich willkommen zur aktuellen Folge von The Real Pain. Wir freuen uns sehr, heute den Andreas Lipsch begrüßen zu dürfen. Lieber Andreas, danke für deine Zeit und fürs Kommen. Wir bitten dich, kurz vorzustellen, auch dein Unternehmen kurz vorzustellen, vielleicht auch mit einem kurzen Rückblick und Entwicklungsgeschichte und auch vielleicht so die aktuellen gleich Herausforderungen, Chancen, die du im aktuellen Umfeld siehst für deine Assets.
Ja, danke vielmals. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gut, Assets, ich auf dem Weg hierher habe ich ein bisschen nachgedacht, wie lang es und bin eigentlich drauf gekommen, dass wir nächstes Jahr mit der GoAsset ein 20-jähriges Jubiläum feiern. Also, wenn man so will, bin ich schon leider Gottes oder Gott sei Dank ein Immobilienurgestein. Ich sage immer, Immobilienprojektentwicklung, das ist das, was wir machen. Und das eben schon sehr lange ist immer die Speerspitze oder der Immobilienwirtschaft, sage ich, weil da so viele Kompetenzen zusammengeführt werden und deswegen macht es mir heute auch noch Spaß. Und wie gesagt, Immobilienprojektentwicklung, aber wir haben sehr rasch uns fokussiert auf eine bestimmte Assetklasse und das auch schon seit über 12, 13 Jahren. Machen wir eigentlich nur Logistik und Industrie. Davor haben wir auch ein bisschen gewindert in anderen Asset-Klassen, aber, und das ist jetzt eigentlich die Geschichte der GoAssets, von den Boxen, von den Retail-Boxen wurden halt dann irgendwann einmal Big-Boxen, also sprich Logistik-Boxen. Natürlich ist das technisch was anderes und es ist eine andere Asset-Klasse, aber ein wenig Ähnlichkeit besteht ja schon, auch in der Abwicklung von solchen Projekten. Das machen wir mittlerweile in mehreren Ländern. Das war eigentlich auch die Historie der GoAsset. Begonnen habe ich neben Österreich, natürlich als Österreicher auf dem Heimatmarkt, in der Slowakei. Da war auch die große Dynamik damals, die ich dort mitgenommen habe und mitnehmen durfte, gerade im Logistikbereich, weil die Slowakei auch heute, ich weiß nicht, ich müsste es wirklich nachdenken, wie viele Millionen Quadratmeter Class A Logistik entwickeln worden sind. Und zusätzlich haben wir vor fünf Jahren circa Slowenien auch noch dazugenommen und jetzt auch in Richtung Kroatien. Das sind so die Länder neben Österreich. Das macht insbesondere Spaß, gerade in heutigen Zeiten, weil du die Pain schon angesprochen hast. Auch in Österreich ist es auch in dem Bereich nicht mehr ganz so lustig, wie wir wissen. Vielleicht kommen wir da noch näher drauf zu sprechen. Deswegen ist es immer gut, auf mehreren Füßen zu stehen und wenn der eine Markt schwächer wird, dann sind wir ein bisschen stärker in dem anderen tätig und vice versa. Also das ganz grob.
Ganz, denke ich, schon beeindruckende Zahlen, bis zu 500.000, also 300 plus, sag's genau, also Quadratmeter realisiert, unterschiedlichste Nutzer. Gibt es da projektseitig einen Trend, wo du sagst, okay, es verändert sich, das ist auch jetzt ein relativ langer Betrachtungszeitraum, ja? Mhm. Wie verändern sich die Produkte?
Naja, was sich rausgearbeitet hat in den letzten 10 Jahren, also man muss jetzt so ein bisschen rückblickend sehen, in Österreich, ich spreche jetzt von Österreich, Wir waren ja vor 10, 12 Jahren fast alleine am Markt, weil sich die Logistikprojekte ja nicht gerechnet haben. Das muss ich mal sagen. Es hat sich kaum gerechnet, deswegen hat sich auch niemand dafür interessiert. Kann man sagen, völlig idiotisch, dass wir das gemacht haben. Ja, nicht so sehr, weil wir natürlich sehr dennoch viel gelernt haben zu dem Zeitpunkt. Aber in dem Moment, wo die Yield Compression stattgefunden hat und auf der anderen Seite die Mieten raufgegangen sind, also noch vor fünf, sechs, sieben Jahren, sind plötzlich viele meiner Kollegen nach Österreich geströmt, die auch heute noch da sind, auch erfolgreich vieles realisiert haben. Aber dann ging es natürlich deutlich leichter. Dann sind die Businesspläne plötzlich aufgegangen, die Nachfrage war da, die Mieten sind gestiegen, die Yields ist immer weiter gefallen. Es waren ja Rekord-Yields in Wien, 4,2, 4,25, so waren die absoluten Top-Sachen. Und da, sage ich dann immer, kann man auch Fehler machen, selbst im Development, und es rechnet sich noch immer gut.
Ja. Ja. Aber war nicht da auch Corona eigentlich ein Treiber für die Logistikimmobilien?
Natürlich.
Weil Onlinehandel und so weiter.
Ja, da hat die breite Masse wirklich verstanden, was Logistik kann und wofür sie überhaupt notwendig ist und wofür man sie braucht. Und dann hat man bis in die hohe Politik verstanden, wie wichtig einfach Supply Chain, wie diese Lieferketten einfach fragmentiert sind, wie sie in ganz international zu denken sind. Und dann hat man aber auch die Wichtigkeit von guter Logistik verstanden.
Wir waren ja den letzten Jahren, wir haben es schon einmal ausgetauscht, wir waren ja quasi indirekt Mitbewerber. Ich habe ja in meiner letzten Station drei Verteilzentren für einen namhaften Zusteller realisieren dürfen in Österreich. Und was mir aufgefallen ist und was uns viel Kopfzerbrechen bereitet hat, war, um am echten Pain zu kommen, ist natürlich die Kostenthematik im Bauen. Es wird alles nicht günstiger, es ist noch nie was günstiger geworden, wenn die Leute immer fragen, wann die Baukosten sinken. Und das alles schlägt sich natürlich, irgendwann muss das bezahlen. Also der Nutzer muss natürlich irgendwann einmal sozusagen das Investment bezahlen. Wie geht's euch? Wie siehst du das Thema Mietentwicklung? Ja, also ich sage das jetzt ganz offen, die Produkte, die ich entwickelt habe, das sind wir im zweistelligen Bereich bei der Miete. Und zwar nicht einmal bei 10 Euro, sondern sogar etwas darüber. Ich sage das ganz offen. Mhm. Das habe ich auch in der Finanzierung als Challenge gesehen. Wie siehst du das?
Ich sehe es im internationalen Vergleich. Man sieht ja noch, wenn man jetzt immer zu unserem großen Bruder Deutschland rüberschaut, sieht man gewisse Städte, die haben Double Digit. Das ist alles 10 plus. Ja? Also ich meine München zum Beispiel. München ist der teuerste Logistikstandort.
Was zahlt man da so?
Ja, um die 10 Euro oder darüber sogar noch. Ja? Und es gibt viele andere auch deutsche Städte, die sind auch sehr hoch. Und wir haben jetzt in Österreich, ich weiß jetzt gar nicht, also ich weiß es schon, die Prime, das ist ja immer so die Frage, wo ist jetzt wirklich die Prime Rent? Wo liegt sie ganz genau? Das kann niemand ganz genau festmachen. Es hängt natürlich von einigen Faktoren ab. Aber wir werden irgendwo bei 7 plus sein, 7,20, 7,25, whatever, in diesem Bereich. Das ist schon mächtig. Ja, und da stöhnen auch die normalen Logistiker schon längst. Auf der anderen Seite ist es ja immer eine Frage der Angebot und Nachfrage. Wenn ein Logistikdienst, ich spreche jetzt von diesen klassischen Logistikdienstleistern, die großen der Welt, ja, brauche jetzt keinen Namen nennen, die kennen wir alle, unbedingt an diesem Standort etwas braucht, dann wird er auch das zahlen, weil er kann es auch in den Prozess einbringen und letztlich beim Kunden irgendwie unterbringen. Wobei ich gelernt habe über diese vielen Jahre mit Logistik, Logistik ist die preissensitivste Branche überhaupt. Da geht es schon um, wenn wir Mietpreise verhandeln, manchmal um 0,05 Euro. Ja, also da geht es dann wirklich, denke ich, ja, schwierig, wird lange verhandeln, manchmal geht es auch schneller. Aber es ist schon so in diese Richtung gehend, dass die Logistiker sich einfach nicht viel leisten will und teilweise auch nicht kann. Ja, und da jetzt deine Frage, auf der anderen Seite explodieren natürlich die Baupreise. Ja. Corona war natürlich und die ganzen Kriege leider Gottes, die wir alle gespürt, noch heute noch sehen, kann ich ein gutes Beispiel, aber sage jetzt kein Projektname, aber wir waren mittendrin. Ja, also wir waren mittendrin und dem GU sind die Preise explodiert während des Bauens. Der konnte nicht mehr, das waren ja meine vielen anderen Branchenkollegen ja das Gleiche, nicht nur in der Logistik, Stahl und all diese ganzen Materialien. Und irgendwann stand er auf der Matte und sagt, so, wir stellen ein oder 6 Millionen mehr. Sag, oh, das ist eine nette Ansage. 6 Millionen mehr heißt, können wir gleich das Ganze zumachen? Oder ja, und dann muss man halt sich an den Tisch setzen und lange fahren. Und letztlich findet man immer Lösungen. Wir haben es auch da in dem Fall gefunden. Es hat wehgetan, es hat aber allen wehgetan letztlich. Und so ist es ja, wenn das Projekt gebraucht wird von allen Seiten, dann findet man Lösungen. Ja, und so war es.
Es hat wahrscheinlich noch mehr wehgetan, es abzubrechen.
Natürlich, ganz genau. Wir konnten, also wenn man mal so weit drinnen ist, kann man ja gar nicht mehr.
Ja.
Dann ist es ja ein Muss, hier eine Lösung zu finden. Aber das wissen ja alle Beteiligten. Gott sei Dank wollte der Nutzer dieses Projekt unbedingt auch. Und deswegen haben wir uns dann letztlich den Kelch ein bisschen hin und her gereicht und jeder hat halt eingezahlt und so war es dann auch.
Aber zu den Mieten, da möchte ich bei dir, Alex, noch sagen, ich kenne ja diese drei Verteilzentren, was du damals betreut hast und das war halt schon genau das, was der Andreas gerade gesagt hat. Der Nutzer hat halt genau an diesen Standorten diese Objekte gebraucht und die sind auch sehr nutzerindividuell ausgestattet und errichtet worden, meines Wissens nach. Und da ist natürlich der Nutzer dann auch bereit, mehr zu zahlen dafür.
Genau.
Ja. Mein Lieblingsthema, der Alex hat mir gerade ein Schild hochgehalten, aber ich soll dieses Thema ansprechen. ESG-Nachhaltigkeit ist auch im Logistikbereich wahrscheinlich angekommen in irgendeiner Art und Weise. Zumindest wenn man in Richtung Finanzierung geht, das auch mit bedenken. Wie schaut bei eurer Vorgehensweise aus? Oder?
Ja, voll. Mittlerweile voll. Also am Anfang war es ja für nicht nur bei in der Logistikbranche Lippenbekenntnis. Ja, wir machen das und jenes. Das ist mittlerweile eine absolute Notwendigkeit, maximal zu denken und dann zu schauen, was geht sich wirklich aus. Das heißt, wir, die ESG, die Zertifikate sind gut, weil sie immer Benchmark letztlich darstellen, obwohl das ist, könnte man auch 3 Stunden darüber sprechen.
Ja.
Da habe ich meine eigene Meinung, aber egal, da möchte ich jetzt gar nicht beginnen. Das ist gut, die Zertifikate zu haben und gewisse Mindeststandards möchte man immer haben. Die muss man auch haben. So, und dann muss man ja auch sich dem Thema widmen. Aber fängt bei uns viel eher an, weil das ESG-Thema hängt insbesondere bei Logistik mit UVB auch zusammen. Ja, und das ist natürlich für uns extrem. Ich würde sagen, wir sind Spezialisten der UVB-Gesetzgebung geworden. Naja, weil wir wirklich mittlerweile bei jedem Projekt von Anbeginn dieses Thema ganz hochhalten und prüfen, weil wir halt überlegen, wir sind ja alle getrieben, so schnell wie möglich ein Projekt abzuwickeln.
Ja.
Es gibt die Long-Stop-Dates, ja, die man einhalten muss gegenüber den Nutzern. Ja, und wenn wir da kalt reißen, dann wird es teuer, klar. Ja. Also das habe ich mein Leben schon öfters nicht so angenehm erlebt. Also deswegen, UVB ist sowas von schwierig einschätzbar, von der Terminsituation, dass wir das als allererstes uns überlegen, wie schaut das an dem Standort aus? Können wir das überhaupt umsetzen? Und wenn ja, mit welchen Schwierigkeiten, insbesondere UVB-Novelle jetzt eben, die ja vor kurzem oder letztes Jahr in Kraft getreten ist, ist natürlich gerade für Logistik extrem geworden. Ja? Und das ist schon etwas, wo wir auch noch so extreme Spezialisten nochmal zusätzlich beiziehen. Und wir haben schon an einigen Projekten jetzt schon durchexerziert, wie kompliziert das Ganze wird. Weil ja auch die Behörden sich gar nicht wirklich auskennen, muss man ja auch sagen. Ja? Und dann wird es dann schwierig.
Also ja? Ein neues Geschäftsfeld vielleicht für die Beratung im Bereich UVB zu machen.
Genau das haben wir jetzt einmal groß gemacht.
Weil
ein großer Nutzer uns dann doch gesagt hat, ihr könnt es deutlich besser, nämlich in der Abwicklung, ja, in der Prozessierung durch das, damit eben die Termine möglichst knapp bleiben und nicht ausufern oder was auch immer. Ja.
Ein UVP-Fee-Manager.
Also wir haben auch mehr gemacht, wir haben Planung und so weiter, aber auch das UVP-Thema war nicht dabei.
Darf ich da nur mal kurz einhaken, also abgesehen von der UVP, woher kommt der ESG, der Nachhaltigkeitsdruck? Kommt der von den Nutzern oder kommt der aus der Regulatorik grundsätzlich raus?
Von den Nutzern gar nicht so sehr. Ja, von internationalen Logistikdienstleistern ja, weil die brauchen das. Aber es gibt ja viele, die nicht so groß sind und nicht so international, die geben nicht sehr viel drauf. Insbesondere, wenn ich jetzt Richtung zum Beispiel Slowenien schaue, die schauen mich an eigentlich eher so, ja, ist nice to have, aber viel mehr auch nicht. Und da muss man sich dann gut überlegen, ja, wegen der Finanzierung natürlich, wir haben unterschiedliche natürlich Senior-Lohngeber, Banken, die alle natürlich da in irgendeiner Form das abfragen, aber es ist nicht homogen ist es ja nicht noch, anscheinend. Weil die eine Bank ein bisschen weniger, die andere schon sehr das einfordert. So sehe ich das derzeit.
Das Thema Nutzer wurde angesprochen. Ich meine, wir wollen natürlich unseren Zuhörern auch ein bisschen Insight geben. Ihr habt es ja mit sehr prominenten Mietern zu tun. Ich glaube, es ist auch auf der Website, kann man es ja sehen, also sind sehr große, auch internationale Konzerne. Das Nutzerverhalten in der Logistik, ein bisschen so einen Einblick zu bekommen, wie stark ist da im Unterschied zu anderen Assetklassen der Einfluss, ist das falsche Wort, aber wie sieht das aus? Wie sehr stimmt ihr euch da ab oder wie funktioniert so ein Prozess mit dem Nutzer dann der Logistik?
In der Planung oder vom Projektbeginn an, weil das wäre dann in diese Richtung. Entweder macht ja spekulative Projekte, da kennt man die Nutzer am Anfang überhaupt noch nicht. Ja. Das ist eher nicht so sehr unser Ding, weil gut, aus heutiger Sicht gut, ja, weil natürlich, wenn man jetzt große Flächen spekulativ gebaut hat oder hätte, dann ist es jetzt schwierig. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man Build-to-Suit-Projekte macht, das ist etwas, was wir gerne machen, dann hat man natürlich die Kunden gleich vom ersten Beginn dabei.
Zweiter Fall, ja.
Ja, zweiter Fall ist, dann heißt, das hängt natürlich auch wieder von der Kultur ab. Ich muss ganz offen sagen, ich sage mal, eine amerikanische Konzernkultur ist anders als eine deutsche. Und ich muss ganz offen sagen, ich liebe die deutsche viel mehr als die amerikanische, ohne es irgendjemandem nahe zu treten zu wollen. Ja? Weil da kann man, wenn man etwas ausmacht, dann hält es und dann fährt man durch. Ja? Das ist einfach angenehm. Am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Diskussion, aber das glaube ich auch nicht. Und Paktfähigkeit ist da auch eine höhere da. Das ist jetzt generalisierend, man muss da wieder Ausnahmen natürlich machen. Ja, aber ich sage jetzt einmal, das sind jetzt die Erfahrungen, die ich gemacht habe von diesen zwei Kategorien. Und das soll jetzt bitte nicht verallgemeinert sein. Aber ja, natürlich, das ist, glaube ich, nicht bei uns nur so. Wir müssen alles dem Kunden unterordnen. Das heißt, alles, was wir also von der Zeit her, von den Ausstattungen her und so weiter, natürlich, dann geht es wieder darum, wenn es zu nutzerspezifisch wird, das war jetzt dieses Argument von euch vorher oder von dir, wo du dann 10 Euro plus vermieten musst, weil so viel drinnen steht, was einfach sehr speziell ist. Das ist natürlich schwierig. Na, da hängt es ja wieder von den Laufzeiten ab und von der Bonität und von all diesen Themen. Ja? Wenn es jetzt, ich sage jetzt mal, eine Post ist, ja, ob das jetzt die das auf 15 Jahre mietet oder auf 20, naja gut, soll schon sein. Ja. Und dann gibt es noch Vertragsklauseln, die dann entsprechend greifen, wenn sie frühzeitig rausgehen, wo man dann halt entsprechend genug umbauen kann mit diesen, also da gibt es alle möglichen Themen. Aber sonst, ja, Intralogistik, das ist ja ein anderes Thema, nicht? Das ganze Intralogistik zu, wenn man eine Bigbox baut, dann hat man ja relativ wenig zu tun mit dem, was dann noch einmal der Logistiker macht. Es gibt Schnittstellen, ja, die natürlich klar definiert sind, aber wir haben zum Beispiel in der Slowakei für einen ganz großen Konzern, die machen dort die Internet-Online-Handel, die ist komplett für einen Online-Händler die gesamte Logistik. Ja. Das sind hunderttausende Produkte drinnen und da ist eine Intralogistik, also reingebaut, die kostet noch einmal, glaube ich, 7 Millionen Euro, haben die selbst rein investiert.
Ja. Das für die Zuhörerinnen, weil wir haben gesagt, wir müssen jetzt auch so diese Fachbegriffe für alle erklären, ist das so eine Art Final Assembly, also so eine Art Light Industrial, so Produktionsschritte oder was ist mit Intra?
Nein, in dem Fall nicht, weil in dem Fall waren es mehrere Ebenen in die große Logistikhalle reingestellt, noch Metallebenen und die wiederum komplett verbunden, vollautomatisch mit Börsystemen und so weiter und so fort. Also Stahl ist da Kilometer, also zig, hundert, ich meine hundert, aber zig Kilometer Stahl eben reingebaut, damit das alles dann funktioniert. Das ist natürlich dann eine Spezialität, mit der wir nichts mehr zu tun haben. Die brauchen auch diese, müssen dann rechtzeitig in die Halle, frühzeitig rein, damit die dann schon beginnen können, all diese Tätigkeiten in Gang zu setzen und dann möglichst schnell halt in die Operation zu kommen.
Ja. Aber darf ich da noch zweimal, ich sage das 7 Millionen, in welchem Verhältnis steht das zu dem Gesamtprojektvolumen?
Also naja, deswegen habe ich es erwähnt, das ist schon enorm. Ja, es ist ja nicht üblich, dass man so hohe Investitionskosten des Mieters dann in die eigene Herrenfläche dann hat. Ja. Das ist natürlich das Allerbeste, was einem Vermieter passieren kann. Oder weiß man, naja, wenn der nicht bankrupt geht, dann läuft das Ding ewig und der geht nicht raus, weil die Kosten, das wieder rauszubringen und munter, ist einfach sinnig enorm. Ja? Ja. In Prozent werden das sein, vielleicht sind schon 15, 20% ja, der gesamten Baukosten. Ja.
Ja, also ein Thema, das ich noch gerne ansprechen möchte, ist das Thema Widmungen, das Thema Raumordnung. Also aus eigener Erfahrung, die Projekte, gerade was jetzt Logistikprojekte betrifft, bedarf sehr viel Energie, Abstimmung der Baugenehmigung oder bis dahin zu kommen. Thema Bodenversiegelung ist ein großes Thema, das wir auch aus den Medien kennen. Wie siehst du da aktuell den Markt? Wo geht die Reise hin?
Wie ursprünglich schon erzählt, ich meine, das wird vielfach von der UVB abgedeckt. Umweltverträglichkeitsprüfung und die Genehmigungsverfahren, also generell. Ich glaube, ich bin da immer der, ich sage gern das, was ich mir wirklich denke. Und Gott sei Dank bin ich sehr unabhängig und traue mich das auch zu sagen. Es ist traurig, dass Österreich hier so lahm geworden ist. Ja? Und wir kämpfen, genauso wie du sagst, so brutal oft an der Front, um Genehmigungen halbwegs zeitgerecht zu bekommen. Und es gibt super Beamten, die auch super arbeiten und so weiter. Aber man muss es ehrlich sagen, ich habe leider die Erfahrung gemacht, persönlich, dass ein Gros der Beamten, die für zuständig sind, ob das jetzt Gewerberecht oder Baurecht ist, einfach nicht einmal Dienst nach Vorschrift machen. Ja? Und selbst wenn man nett unterstützt und das macht und jenes, geht es nicht voran. Dann muss man lobbyieren, immer Amtsleitern noch einmal rauf, irgendwelche unnötigen Eskalierungsstufen, damit irgendwann einmal irgendwas weitergeht. Und das ist eigentlich eine Zumutung, weil wir ja dafür zahlen, dass wir eine ordnungsgemäße, schnelle Amtsabläufe haben. Und es ist ja auch im Gesetz meistens eine 6-Monats-Frist vorgesehen. Ja? Die ist natürlich Makulatur, weil natürlich in dem Moment, wo eine Rückfrage ist, die 6-Monats-Frist schon wieder weg ist. Ja? Und man wieder irgendwelche Details bei der nachreichen muss und jenes. Und das wird immer weiter prolongiert. Also ich glaube schon, dass es eine Notwendigkeit ist. Und ich bin deswegen auch bei der FÖPE, einem österreichischen Projektentwickler, so glücklich, hier wirklich ein Sprachrohr auch zu haben, wo wir die Themen ganz klar adressieren. Und auch uns trauen, das wirklich an die politischen Proponenten zu treiben, zu sagen, wir brauchen Verbesserungen in vielen Bereichen. Und das wäre genauso ein Bereich. Ich bringe mich jetzt genauso bei UVB ein, weil ich sage, die UVB-Novelle, im Grunde ist ja alles in Ordnung. Ich meine, dass man endlich Logistikzentren endlich einmal in die UVB reinbringt, als Tatbestand. 1000 Rosen war schon lange notwendig. Ja. Aber da sind so viele Themen drinnen, dass es im völlig impraktikabel wird oder der Schwellenwert so weit runtergeht, dass bald eine 10.000er Halle auch schon in die UVB fällt. Ja? Und das muss man halt wissen und verstehen und das ist halt mühsam, das halt den richtigen Leuten auch zu erklären. Ja? Aber es gehört dazu.
Das Thema Logistik und Handel ist relativ eng miteinander verbunden. Ich denke, das ist keine Fragefeststellung, da auch durch Corona bestärkt der Wandel vom stationären Handel zu online, der ist unumkehrbar. Jetzt ist das natürlich jetzt nicht unmittelbar die Asset-Klasse von Logistik, aber würdest du das auch so sehen, dass eigentlich das Geschehen am Handelsimmobilienmarkt eine unmittelbare Auswirkung hat? Und vielleicht kannst du uns da ein paar Insights auch sagen. Ich meine, ihr habt ja für sehr prominente, auch internationale Nutzer Gebäude realisiert. Mhm. Vielleicht ein kurzes Statement dazu. Verbindung, Handel, Logistik?
Ja, ich meine, es ist sehr viel publiziert auch schon zu diesem Thema, dass sich das immer mehr verquickt und manchmal weiß man nicht, ist das eigentlich Logistik oder ist das Handel? Weil es so diese Darkstores und was auch immer und diese hybriden Verkaufsmöglichkeiten. Ich meine, die Ware, die wandert durch, also was es immer braucht, ist die Logistik, klarerweise. Weil wie kommt denn die Ware an den Kunden letztlich? Ja. Deswegen fühle ich mich ja wohl weiterhin in diesem Segment. Der Handel ist natürlich extrem unter Druck gekommen, der stationäre, das wissen wir alle. Es gibt natürlich Ausnahmen, ich sehe das natürlich im SE-Bereich, es gibt noch immer auch, aber eher die Discounter, die weiter expandieren. Ja. aber die sonstigen Flächen, sage ich mal, normale Fachmarktcenter oder Einkaufscenter, die haben, wenn sie nicht in Superlagen sind oder dann speziell gemacht sind, kommen unter Druck oder sind schon längst unter Druck. Ja, ja, also Onlinehandel auf die Fläche wird weiter zunehmen, aber ich glaube, man sieht es ja auch im Vergleich zu Ländern, wo die Online prozentuelle Onlinehandel deutlich höher ist. Also ich spreche jetzt schon England und so weiter. Natürlich haben die auch mehr Logistikflächen. Ja? Und das heißt, hier ist der Prozess sicher noch nicht am Ende und es wird noch weiter andere Online-Händler geben, die einfach ihre Flächen ausbauen im Bereich der Logistik. Das ist eine spannende Sache, weil das ist noch lange, wie gesagt, nicht abgeschlossen. Mhm. Niemand weiß ganz genau, wo die Reise hingeht. Ja. Mhm.
Zum Thema Last Mile Logistik. Das war jetzt die letzten, sind wahrscheinlich schon wieder 2 Jahre her oder so, war das immer so ein großes Thema. Wie schaut es da jetzt aktuell aus? Wie geht man im Logistikbereich mit der letzten Meile um? Haben sich da schon neue Konzepte entwickelt?
Also ich muss ganz offen sagen, ich bin da in den letzten Jahren in mehreren so Gremien drinnen gesessen, wo, so wie du sagst, da wurde extrem viel über die Last Mile diskutiert, da wurde auch viel geschrieben. Mhm. Es ist relativ ruhig geworden. Ja. Ja? Frage ist halt, warum funktioniert es jetzt so gut? Ich glaube, dass viele Städte schon einiges dazugelernt haben. Und da ist auch Wien sehr gut, glaube ich, muss ich ehrlich sagen. Nämlich zu verstehen, was sind die Notwendigkeiten, wie kann man die Waren besser eben so reinbringen, dass, also in die Stadt hineinbringen, aber es ist ja nicht nur Ware, es ist ja auch Lieferverkehr und generell und das Baustellenverkehr und was, da gibt es ja alle möglichen Arten von Logistik. Das wird gut gesteuert und schon, ich spreng jetzt mit dem Gedanken, das ist ja dann viel Paketlogistik auch gewesen.
Ja.
Und die Paketlogistiker haben sich ja eigentlich, wenn ich jetzt Wien heranziehe, schon relativ konsolidiert und ja, die haben ihre Standorte und eigentlich, ich sehe jetzt da nicht so viel Veränderung wie noch vor 3-4 Jahren. Es gab ein paar so Pilotprojekte, wo man innerhalb von Wien, also sehr zentral in Wien, fast schon Zentrum, sage ich jetzt einmal, gewisse Hubs versucht hat zu positionieren. Da ist jetzt ehrlich gesagt keine große Dynamik weiter entstanden, soweit ich das sehe kann. Leider, aber da bin ich jetzt gar nicht so sehr, muss ich ganz noch mehr in die Kalitäne Tiefe gehen.
Ja. Wir kommen schon fast wieder in die Schlussrunde, ist immer sehr kurzweilig. Lieber Andreas, am Ende vielleicht noch Ausblick, ich weiß nicht, das ist der Klassikerfrage, aber was beschäftigt euch im Moment am meisten strategisch, also weniger jetzt aus dem eigenen Unternehmenswachstum, wo man hin will von den Zahlen, sondern produktseitig. Ja? Mhm. Also wo siehst du da Themen, die vielleicht neu sind, die kommen werden?
Ja.
Zum Abschluss.
Sehr gerne. Also wir beschäftigen uns eigentlich, dass wir gezielt immer mehr Build-to-Suit-Lösungen machen wollen und können. Und wir sehen es auch, dass wir einfach Kunden haben. Wir werden teilweise auch in Fee-Development-Themen hinein, was ich euch vorher gemeint habe. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, weil de facto geht es darum, dass man Projekte entwickelt. Ob man die jetzt auf eigene Rechnung macht oder eben auch in Fee-Development alles gut. Man lernt, ich sage das immer, bei jedem Projekt lernt man immer irgendwas Neues dazu. Produktseitig auch noch ganz wesentlich haben wir uns weiterentwickelt in den letzten Jahren eigentlich durch ein Leitprojekt, das ist bekannt in Wien mit dem Citypark. Citypark ist jetzt nicht die reine Logistik, der Citypark ist ein Light Industrial unter Anführungszeichen, das ist dieser Titel, also eigentlich, oder in Deutschland ist es der Gewerbepark. Ja? Aber der Gewerbepark hat für mich so ein wenig noch aus den letzten Jahrhunderten, das sind diese hässlichen, kaputten irgendwie Hallen, die ja irgendwie zusammengefügt worden und ein bisschen Büroanteil und das war, ist und drüber steht Gewerbepark. Das kennen wir aus diesem. Das ist jetzt ganz was anderes. Das ist uns, glaube ich, wirklich gut gelungen. Uns ist sehr groß und was das Spannende ist, das ist ein Gewerbepark, das sind eben kleinere Hallenflächen, ungefähr 1000 Quadratmeter eine pro Halle mit anteiligen Büroflächen, circa 200 Quadratmeter. Also das ist schon ganz was anderes, das ist natürlich in Logistik. Sehr flexibel, dass man natürlich duplizieren kann aus 2000, 3000 Quadratmeter Größen und eben nicht mit großen Ladetoren, sondern immer nur einige wenige, aber genug, damit man das gut bedienen kann. Und warum das so? Und das eingebettet in einen wunderschönen campusartigen Ensemble in extrem guten, schon zentraleren Stadtlagen. Warum wir das und was ist jetzt die Konklusion aus dem Ganzen ist, dass man unheimlich interessante Mietergruppen damit schafft, damit ansprechen kann. Und das ist uns dort gelungen. Und das ist das ganz was anderes, als wenn ich nur Logistik mache. Da haben wir einfach ganz anders, ist dieses Produktiv. Man hat dort teilweise einen Elektro-Großhandel. Ja. Man hat sehr wohl auch Assembling ein wenig hier so am Ende. Oder man hat irgendwelchen großen Installateur, der vorbereitend dort arbeitet, damit er dann ausfährt und das entsprechend. Und da gibt es vieles andere noch. Und aber auch Logistik, auch City-Logistik. Ja? Also da gibt es wirklich ein ganz großes, interessantes Spektrum an potenziellen Mietern. Das ist das, was wir gerne weitermachen. Das tun wir auch. Und ja, also das ist, glaube ich, auch jetzt auch in Österreich durchaus gebraucht.
Die Lagen sind dann eher zentrale Lagen, städtische Lagen,
ja,
wo auch jetzt nicht das große Thema ist, irgendwo eine Bigbox zu haben und dann wieder Verkehrswege, sondern möglichst verkehrsgünstig und in einem.
Richtig, weil wir dort auch mehr Mitarbeiter haben als in einer klassischen.
Ja.
Das heißt, Citypark ist de facto, es ist ein bisschen zu weit, muss man jetzt schon sagen, aber fast U-Bahn-Nähe. Ja? Da kann man durchaus zur U-Bahn auch fußläufig gehen. Es ist schon ein bisschen weit, aber sonst super perfekt öffentlich angebunden. Und daher ist das wirklich, das ist jetzt ein anderes Produkt, aber das ist das klassische Light Industrial. Das ist das, wo wir uns auch in Österreich, aber vielleicht auch in anderen Ländern hinbewegen wollen.
Ja. Aber wie ich das so raushöre, ist eigentlich der Trend geht hin zu Durchmischung und Flexibilität, oder den Mietern einfach anzubieten.
Genau.
Jetzt mietest du 1000 Quadratmeter mit 200 Quadratmeter Büro und du hast aber die Möglichkeit, noch 1000 Quadratmeter
richtig
Lagerfläche zu mieten.
Richtig.
Ja.
Mhm. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Ja, und
das spekulative Segment, ich meine, du hast das eh vorhin eigentlich schon angedeutet, Richtung vorgegeben, Bildus wird es klar, wenn ein, ich glaube, da ist Go Asset, der Place to Be, man sagt, man ist ein großer Nutzer, man braucht, bitte baut mir das hin, passt. Spekulativ im Moment wenig bis gar nicht? Oder ist es rein zyklisch? Ist es jetzt wieder ein Punkt, wo man sagen könnte?
Ja, es ist rein zyklisch, so wie es natürlich unsere Kollegen, meine Kollegen auch denken. Der Zyklus ist natürlich, so wollte man über sich überlegen, jetzt irgendwann Gas zu geben. Nur wenn, und das muss man jetzt schon sagen, jetzt ist die Wirtschaftssituation nach 3 Jahren negativen Wirtschaftswachstum, also ist ja wirklich Österreich, Gott sei Dank gibt es einen Metallabschluss, einen positiven. Das ist das Einzige, was in der letzten Zeit positiv gewesen ist, aber eigentlich am Boden.
Ja.
Und wir sehen es leider ja auch schon längst in der Logistik, dass keine Großflächen mehr vermietet werden. Aber fast keine in Österreich. Alles, was über 5000 Quadratmeter ist, wird nicht oder kann nicht derzeit vermietet werden. Das heißt, es gibt jetzt auch die Schwierigkeit, so etwas zu finanzieren. Selbst wenn ich es spekulativ machen wollen würde, ich kriege keine Finanzierung. Oder ich muss 50% Eigenkapital einlegen in so ein Projekt, sonst macht ja niemand. Also das ist so ungefähr die Rahmenbedingungen, in denen wir uns derzeit bewegen.
Ja, das wollte ich nämlich auch schon hinaus, weil wir haben ja vorher gerade gehört, dass es gerade aktuell im Logistikbereich sehr viel Angebot gibt und relativ wenig Nachfrage. Sehe ich auch von Verkäufer, Logistikimmobilien, Verkäuferseite, dass die Logistikimmobilien aktuell sich schwer tun, am Markt gedreht zu werden. Hast du das Gefühl, dass sich das jetzt wieder ändert die nächsten Jahre? Wir blicken ja immer positiv in die Zukunft.
Ich glaube, es wird besser, ja. Ich glaube schon, dass es besser wird. Man wird es jetzt eh sehen in ein paar Tagen wieder auf der Expo, werden sie wieder alle Schulter klopfen, da glaube ich noch nicht. Aber man wird natürlich wieder ein bisschen Optimismus sehen, schätze ich. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen international, also ich sage jetzt einmal europamäßig zu sehen. Man sieht ja jetzt schon, es gibt ja schon ein paar Marktberichte so europaweit, dass jetzt schon ein bisschen wieder die Yields runtergehen. Ja, und ja gut. Und die Mieten wieder leicht, ja, nach oben gehen, naja gut, dann ist das schon ein Zeichen. Ich würde da aber noch sehr vorsichtig sein, ja, wie das wirklich, leider Gottes, glaube ich, spreche jetzt für Österreich. Ich glaube, in Österreich sind wir jetzt wirklich sehr stark gefordert, dass das besser wird. Ja, gerade auch Deutschland. Wir hängen ja so stark dran. Aber es gibt andere Länder, die sind vielleicht schon können schon optimistischer in diese Richtung denken und dann wird es auch Transaktionen verstärkt geben. In Österreich, ja, ist alles eine Frage des Pricing.
Ja, sehr gut. Wir haben auch sehr viele Pains besprochen heute, aber eben ohne Logistik geht gar nichts mehr. Das wissen wir. Und insofern eine nach wie vor unverändert sehr, sehr spannende Asset-Klasse. Lieber Andreas, herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Kommen. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal.
Sehr gerne.
Danke.